Diese Grundrechte greifen, klar. Die Frage ist nur, wie kann man sie in gerichtlichen Verfahren dieser Art nutzbar machen? Denn ich weiß ja nicht, dass mein Haus morgen von der Flut weggespült wird und ich möglicherweise daran umkomme. Das weiß ich ja nicht vorher. Und insofern ist es schwierig, da vorher Rechtsschutz zu erlangen.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt.
Rekordtemperaturen, Waldbrände und Fluten. Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in Deutschland längst spürbar. Während die Wissenschaft, der Weltklimarat und die Umwelt selbst schon lange Alarm schlagen, scheint die Akzeptanz für härtere Klimamaßnahmen in der Gesellschaft aktuell besonders niedrig. Ein Teil dieses Kampfes um mehr Klimaschutz wird auch vor Gericht ausgetragen. Umweltverbände verklagen regelmäßig die Bundesregierung, die Landesregierungen und Unternehmen auf besseren Klimaschutz. Einer, der selbst bereits erfolgreiche Klagen und Verfassungsbeschwerden anwaltlich begleitet hat, ist Professor Dr. Remo Klinger. Remo ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und spezialisiert auf Klima- und Umweltklagen. Er lehrt an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und ist außerdem Mitherausgeber und Redaktionsmitglied der Zeitschrift für Umweltrecht. Für diese Folge von Grundgesetzlich also der perfekte Gesprächspartner, denn heute wollen wir der Frage nachgehen, ob es einen grundrechtlichen Anspruch auf Klima- und Umweltschutz gibt und wie man den einklagen kann. Bevor wir einsteigen, möchte ich aber noch eine kurze Hausmitteilung machen. Zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes wollen wir von der Gesellschaft für Freiheitsrechte 75.000 Euro für die Grundrechte sammeln. Wenn du unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen willst, schau mal in die Shownotes, da findest du weitere Informationen. Und jetzt geht's los mit unserem Interview.
Herzlich willkommen zur 7. Folge von Grundgesetzlich, dem Podcast der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir sind heute nicht im GFF-Büro, sondern wir sind zu Gast bei Remo Klinger in seiner Kanzlei in der Nähe vom Kurfürstendamm. Für alle, die es nicht kennen, das ist im Westen von Berlin. Hallo Remo.
Hallo Janina.
Remo, du hast in der Vergangenheit schon einige bedeutende Klima- und Umweltklagen angestoßen und auch gewonnen, weshalb der Tagesspiegel dich in einem Artikel von zuletzt als Deutschlands erfolgreichster Klimaschützer bezeichnet hat. Das ist, finde ich, eine starke Aussage. Was motiviert dich denn, gegen alle Widerstände fürs Klima vor Gericht zu gehen?
Also erstmal ist das eine hoffnungslose Übertreibung, die der Tagesspiegel da gewählt hat, aber so funktionieren ja Medien. Ich habe den Kollegen, dem Journalisten, also Kollegen von dir, der das geschrieben hat, auch scherzhaft in der E-Mail eine Unterlassungsklage angedroht, weil das natürlich auch viele, viele andere, die sich in den Ministerien, in zivilgesellschaftlichen Organisationen, in Unternehmen für Klimaschutz einsetzen, in ein Licht drückt, als wenn ich derjenige wäre, der das alles machen täte oder vor allen Dingen tut. Das stimmt ja nicht. Gleichwohl sind die Verfahren, haben eine gewisse Bedeutung und man sollte sie auch nicht unterschätzen. Und die Motivation, die dahinter steht, ist zunächst erst einmal eine ganz ureigenste Motivation aus einem Störgefühl heraus, dass wenn ich sehe, dass selbst unsere staatlichen Akteure grundlegend gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen, dass ich das nicht richtig finde. Das ist schon mal ein ganz, ganz niedrigschwelliger Impuls, der bei mir aber sehr, vielleicht ein bisschen stärker tatsächlich sich dann auch in realistisches und reales Handeln eben umsetzt. Und aus diesem Impuls heraus sehe ich, nun bin ich im Umweltschutzrecht tätig, schon seit vielen Jahren, in vielen Gebieten, aber vor allen Dingen beim Klimaschutzgesetz, schon ein systematisches, rechtswidriges Handeln sowohl der Bundesregierung als auch von Landesregierung. Das Klimaschutzgesetz hat 15 Paragraphen. Wir können eigentlich alle 15 durchgehen und können wir eigentlich fast bei jedem dieser Paragraphen Rechtsverstoß konstatieren aktuell. Das ist ein Zustand, den wir nicht hinnehmen wollen, den vor allen Dingen meine Mandanten nicht hinnehmen wollen und bei denen ich sie gerne unterstütze.
Genau um die Frage soll es heute im Gespräch auch gehen, nämlich darum, ob es einen grundrechtlichen Anspruch auf Klima- und Umweltschutz gibt und ob ich den auch direkt einklagen kann. Und ich habe wie immer vorab erstmal ins Grundgesetz geschaut und festgestellt, dass die Begriffe Klima und Umwelt da so explizit gar nicht vorkommen. Man muss dann zu Artikel 20a gehen, da ist immerhin die Rede vom Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Und da heißt es genau, ich lese es mal kurz vor, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe als Laien, dachte ich, okay, kompliziert, aber ich hatte auch den Eindruck, da ist irgendwie alles drin, was man braucht. Und habe dann aber festgestellt, dass Artikel 20 kein Grundrecht ist. Also zwar Teil des Grundgesetzes, aber kein Grundrecht mehr. Was bedeutet das und warum ist das relevant?
Ja, du hast es erstmal sehr genau gesehen. Tatsächlich
Die Wörter Umwelt und Klima kommen im Grundgesetz gar nicht vor. Noch nicht einmal in den Gesetzgebungskompetenzkatalogen, wo aufgeteilt wird, ob nun die Länder oder der Bund die Gesetzgebung haben. Schon dort finden wir auch Umwelt nicht. Wir finden einzelne Bereiche der Umwelt, die dort genannt werden, aber Umwelt als solches nicht und Klima schon gar nicht. Das ist schon in gewisser Weise überraschend, dass das, was klügere Menschen als ich als die Schicksalsfrage des modernen Staats, nämlich ob wir noch Lebensgrundlagen haben werden, in denen man normal leben kann, bezeichnet haben, dass das durch unser Grundgesetz gar nicht adressiert wird. Und im Ursprung des Grundgesetzes ist es völlig erklärlich, denn 1949 hatte man andere Probleme, als sich um die Umwelt zu kümmern. Und insofern war es erklärlich, dass das nicht drin stand. Und später haben wir dann in den 90er Jahren, dann 1994, diesen Artikel 20a, das kleine A zeigt ja, ist später eingefügt worden, des Grundgesetzes bekommen. Und damit wurde eine Debatte vorläufig beendet, die sich eigentlich dafür stark gemacht hat, tatsächlich ein Grundrecht auf Umweltschutz zu bekommen. Die hat sich nicht durchgesetzt. Sie ist letztendlich eine Folge auch der deutschen Einheit. Denn ich habe hier vor mir liegend, und ich sozusagen erkläre es jetzt auch für die Hörer nochmal, gestern in meinem Regal zu Hause nochmal den Verfassungsentwurf für die DDR des runden Tisches. Vorne steht eben das Signum von Schwerter zu Pflugscharen noch drauf. Sozusagen damals hatte das noch eine ganz andere Relevanz, als es jetzt manchmal verwendet wird. Und in diesem Verfassungsentwurf, um den es ja ganz auch ging im Zuge des Vereinigungsprozesses, hatten wir Umweltschutzregelungen, die viel ausführlicher waren, die viel weiter gingen, die selbst Verbandsklagerechte in die Verfassung schreiben wollten. Und da hat man sich ja dann darauf geeinigt, dass man eine Verfassungskommission einsetzt. Und diese Kommission hat dann, sag ich mal, dieses etwas schmale Gerüst des 20a entworfen, was dann 94 ins Grundgesetz kam. Und dann hat man irgendwann gemerkt, die Tiere haben wir ja gar nicht adressiert. Den Tierschutz, der fehlt ja dann. Und den hat man dann 2002 noch reingeschrieben, indem man dann noch und die Tiere noch da reingemacht hat. Aber es bleibt dabei, es ist tatsächlich kein Grundrecht auf Umweltschutz, sondern eine allgemeine Staatszielbestimmung, die zur Folge hat, dass ich noch fast zeitgleich, als das Bundesverfassungsgericht seinen Klimaschutzbeschluss im Jahr 2021 veröffentlicht hat, auch in einer Veröffentlichung geschrieben habe, dass wir uns den 20a eigentlich klemmen können. Sozusagen, ich kenne keine Entscheidung bis zur Klimaschutzentscheidung, die relevant diesen 20a in den Blick genommen hat, sondern man zitiert den immer nur dann, wenn man der Klage so und so stattgeben wollte. Das ist sozusagen eher so schöne Verfassungslyrik, ohne tatsächlich harte, greifbare Inhalte. Und an der Stelle wurde ich widerlegt durch das Bundesverfassungsgericht. Und da würde ich gerne im weiteren Verlauf unseres Gesprächs auch noch gerne darüber sprechen, weil es hat sich schon etwas getan. Der 20a ist schon, sozusagen, ist härter geworden, als ich es je noch vor 2-3 Jahren mir gedacht hätte.
20a ist ja ein Staatsziel und kein Grundrecht. Eigentlich bedeutet das, dass der Staat dieses Ziel sozusagen mitdenken muss, aber dass der Gesetzgeber da einen sehr weiten Spielraum hat, was man ja auch in dem Verhalten der Bundesregierung sehen kann. Deswegen ist es gar nicht so leicht, auf Grundlage dieses Artikels zu klagen. Aber es gibt ja auch weitere Grundrechte, die ihr auch 2021, darauf werden wir gleich noch eingehen, zu Rate gezogen habt. Wenn ich wollte jetzt gerade sagen, an die nahe Vergangenheit denke, aber eigentlich kann ich auch sagen an die Zukunft, wo der Süden Deutschlands unter Wasser steht, wo Menschen ihre Häuser verlieren, wo Bauern ihre Ernte zerstört bekommen von der Flut, wo meinen letzten Angaben nach auch 2 Menschen ums Leben gekommen sind. Da frage ich mich schon, ist der Staat nicht verpflichtet, die Bürgerinnen gegen solche Gefahren zu schützen? Und gibt es da nicht auch Grundrechte, also jenseits von 20a, dem Staat? Hier gibt es dann nicht auch Grundrechte, die da helfen können?
Ja klar, wir haben mindestens 2 Grundrechte, die da sehr einstiegig sind. Das ist Artikel 2 Absatz 2, körperliche Unversehrtheit und Leben natürlich ganz zentral und 14 Eigentum. Diese Grundrechte greifen, klar. Die Frage ist nur, wie kann man sie in gerichtlichen Verfahren dieser Art nutzbar machen? Denn ich weiß ja nicht, dass mein Haus morgen von der Flut weggespült wird und ich möglicherweise daran umkomme. Das weiß ich ja nicht vorher. Und insofern ist es schwierig, da vorher Rechtsschutz zu erlangen. Also wer kann tatsächlich sich darauf berufen, und beim Bundesverfassungsgericht muss man ja eben diese Trias einhalten, nämlich gegenwärtig, unmittelbar und selbst betroffen zu sein. Und diese Gegenwärtigkeit ist eben bei solchen Gefahren so ein bisschen schwierig darlegbar. Also wenn ich ihn unmittelbar sehe, da steht ein Baum sozusagen, der neigt sich schon zu meinem Grundstück rüber, da kann ich wohl sagen, ja, ist relativ gegenwärtig, dass der wahrscheinlich bald umfallen wird. Aber bei derartigen Emissionen wie Treibhausgasen, die wir jetzt in die Atmosphäre emittieren und die möglicherweise in 10, 20, 30, 40 Jahren dann eine gewisse Auswirkung mittelbarer Art auf mich haben, weil sie das Klimasystem verändert haben, lässt sich schwer darlegen, dass ich gegenwärtig betroffen bin, sogar, dass ich selbst betroffen bin. Also diese Schwierigkeit greifbar zu machen, bei diesen Umweltgefahren, denen wir dann ausgesetzt sind, auf konkrete Grundrechte zurückzuführen, das ist das Problem, vor dem wir juristisch standen, bevor wir die erste Klimaschutzverfassungsbeschwerde eingereicht haben und mit der wir umgehen mussten und wo wir sehr viel diskutiert und argumentiert haben, um einen Weg zu finden, mit dem man dieses Problem grundrechtlich handhabbar machen kann. Denn nochmal, es gibt kein Grundrecht auf Umweltschutz. Unser Grundgesetz kennt es nicht und es kennt auch nicht die Europäische Menschenrechtskonvention, die hat das Wort Umwelt auch nicht enthalten. Und selbst die Grundrechtecharta der Europäischen Union kennt auch nur dieses allgemeine Umweltschutzziel des Staates, aber auch nicht als Grundrecht ausgeprägt. Wir haben dort eine Regelungslücke, die sozusagen offenbar wird, je stärker Umweltgefahren in den Mittelpunkt rücken.
Und das ist im Grunde die Krux der strategischen Prozessführung. Also Personen müssen unmittelbar und direkt individuell betroffen sein. Und das hast du gerade schon beschrieben. Für etwas, was vielleicht in 20, 30 Jahren erst relevant wird, kann man das jetzt sehr schwierig nachweisen. Aber das ist das Interessante am Urteil von 2021 des Bundesverfassungsgerichts. Da kam mir nämlich so einen kleinen Dreh reingebracht, nämlich sozusagen die Verlagerung der Grundrechtsverletzung. Das war ja auch ein Urteil, das du mit erstritten hast.
Ja, wir sehen eigentlich zwei Entscheidungen, die dieses Problem gelöst haben. Die eine Entscheidung ist die vom 24. März 2021, die Klimaschutzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die erste große. Und die zweite Entscheidung ist das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu den Schweizer Klimaseniorinnen vom April diesen Jahres. Und in beiden Entscheidungen ist man anders herangegangen. In der deutschen Entscheidung Bundesverfassungsgericht hat man sozusagen so einen geistigen Klimmzug gemacht. Man hat zunächst gesagt, Artikel 20a ist kein Grundrecht. Aber gleichwohl enthält es die objektive Pflicht des Staates, das Pariser Abkommen einzuhalten und damit die Temperaturgrenzen zu erfüllen. Nun kann Deutschland das nicht alleine. Das hat Karlsruhe richtig erkannt und wir im Übrigen auch natürlich. Aber es hat gesagt, da kann man sich nicht drauf zurückziehen. Es kann nicht jeder Staat sagen, wir können es nicht alleine, weil dann tut es keiner. Jeder muss seinen Anteil leisten, der seinen Budgetgrenzen entspricht, die seiner Größe, seiner Bevölkerung entsprechen. Und das ist zu erfüllen. Und jetzt war natürlich die Frage, wie kommt da Rechtsschutz her? Wo können die Kläger Rechtsschutz ableiten? Denn aus 20a allein funktioniert es nicht. Und da hat das Bundesverfassungsgericht Folgendes gesagt, ja, wenn wir aber jetzt zu wenig machen in den 20er Jahren, um die Treibhausgasemissionen zu senken, dann müssen wir in den 30ern oder 40er Jahren möglicherweise sehr, sehr, sehr viel machen. Sehr, sehr harte Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, sehr drastische war das Wort, was Karlsruhe gewählt hat. Und das verletzt letztendlich jegliche potenzielle Freiheit in der Zukunft. Weil wenn wir sehr, sehr harte Maßnahmen ergreifen müssen, dann sind die freiheitsbeschränkend. Und Freiheitsbeschränkung betrifft quasi jedes Grundrecht. Es hat damit aber auch, und das ist relativ krass, wenn man es sich verdeutlicht, gesagt, dass die Entscheidung, die hiermit zu mehr Klimaschutz führen sollte, nur getroffen werden konnte, weil man gesagt hat, dass potenzielle Klimaschutzmaßnahmen, also zu viel Klimaschutz, freiheitsgefährdend sein könnte. Und damit hat es so einen geistigen Dreh gemacht, einen Klimmzug, den man nur machen musste, weil man kein Grundrecht auf Umweltschutz hatte. Man hat quasi von hinten durch die Brust ins Auge dann ins Grundrecht getroffen, indem man dadurch eine tatsächliche subjektive Rechtsverletzung geltend machen konnte und hat sich darauf bezogen, dass wir vor allen Dingen in den Verfassungsbeschwerden sehr explizit darauf abgestellt haben, dass das deutsche Budget schon kurz nach 2030 erschöpft ist und wir darauf zulaufen, dass wir kurz nach 2030 bei den Treibhausgasemissionen eine Vollbremsung hinzulegen haben, sodass es quietscht. Und ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der es gesellschaftlich so hart quietscht, dass wir uns darüber die Köpfe einschlagen, wer was noch an Treibhausgasen zu mindern hat. Und das muss früher gemacht werden, rechtzeitiger eingeleitet werden, damit es milder in der Zukunft verläuft.
Ich möchte noch ein kleines bisschen Kontext geben. Ihr habt ja damals gegen das Klimaschutzgesetz geklagt. Und da war ja festgelegt, dass bis 2030 mindestens 55% weniger ausgestoßen werden sollen. Aber was dann danach passiert, sollte erst 2025 festgelegt werden. Und das hat im Grunde dann nicht gereicht.
Das hat nicht gereicht, weil es nicht in die Zukunft geblickt hat, weil es nicht ausreichend festgelegt hat, was nach 2030 geschieht. Und das musste nachgebessert werden. Die Bundesregierung hat ja dann auch relativ schnell reagiert, indem sie die Klimaschutzziele angepasst hat. Es wurde das Ziel der Klimaneutralität von 2050 auf 45 vorgezogen und es wurden bis 2030 auch 132 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente weniger ins Klimaschutzgesetz geschrieben. Mit der Frage nun, wird es auch eingehalten? Was im Gesetz steht, ist das eine und ob es eingehalten wird, ist das andere. Und das ist ja meine tägliche Erfahrung, dass vieles nicht eingehalten wird, sodass wir auf erneute Rechtsstreite angewiesen sind und waren, um es zur Durchsetzung zu verhelfen.
Das ist ja auch eine Klage, die ihr jetzt vor ganz kurzem, glaube ich, gewonnen habt am OVG Berlin-Brandenburg. Da ging es doch um die Einhaltung der Klimaziele.
Genau. Das Instrument, mit dem die Klimaschutzziele eingehalten werden sollen, ist das Klimaschutzprogramm. In diesem Programm muss die Bundesregierung alles reinschreiben, was nötig ist, um die Klimaschutzziele einzuhalten. Und wenn gesetzliche Maßnahmen nötig sind, dann müssen sie Gesetzesinitiativen auf den Weg bringen und entsprechend handeln, wie das Heizungsgesetz oder andere Gesetze. Und hier ist ein Klimaschutzprogramm im Oktober 2023 verabschiedet worden, welches das um Dimensionen verfehlt, schon allein bis 2030 und auch vom sachlichen Inhalt systematisch verfehlt herangeht. Und dagegen haben wir geklagt und am 16. Mai 2024, also vor wenigen Wochen, beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gewonnen.
Das war tatsächlich ein Tag, bevor das neue, wie es in den Medien auch bezeichnet wird, entkernte Klimaschutzgesetz durch den Bundesrat gegangen ist. Im alten Klimaschutzgesetz war es so, dass es sogenannte Sektorziele gab. Also im Sektor zum Beispiel Verkehr oder Bau durfte eine bestimmte Menge an Treibhausgasen ausstoßen, sodass dann die einzelnen Sektoren auch belangt werden können, wenn sie eben diese Klimaziele nicht erreichen. Und im neuen Entwurf ist es so, dass es jetzt nur noch sozusagen eine große Zahl gibt, die über die einzelnen Sektoren verteilt eingehalten werden muss. Was gibt dir das für ein Gefühl, wenn du als Klima- und Umweltschützer mit der Bundesregierung und natürlich nicht nur du, aber dir die ganze Zeit so ein Katz-und-Maus-Spiel liefern musst und da immer wieder vor Gericht gehst und dann wird das immer wieder aufgeweicht? Ist nicht total frustrierend?
Nein, weil es Alltag ist mittlerweile schon. Wir haben viele Gerichtsverfahren, muss man schon sagen, viele, mindestens 6 bis 8 fallen mir sofort ein, wo wir vor Gericht gewonnen haben und im Nachhinein wurde dann das Gesetz geändert. Und da kann man sich natürlich schon den Vorwurf gefallen lassen, naja, es ist nicht ein bisschen Sisyphus-Hass, was ihr da macht, sozusagen ihr gewinnt und dann ändern die das Gesetz und dann war nichts gewesen. Und da würde ich immer sagen, nein, ist es nicht, weil zum einen rollt der Stein nie so weit rund, wie wir ihn angetroffen haben, als wir ihn angefangen haben, den Berg hochzurollen. Er rollt immer ein Stückchen vielleicht wieder runter, aber nie ganz so weit, weil wir haben bestimmte Grenzen, die der Bundesgesetzgeber nicht überschreiten darf. Und die Grenzen sind vor allen Dingen diejenigen, die das Grundgesetz bietet und die das Europäische Unionsrecht bietet. Und insofern sind immer, sage ich sehr gerne, meine beiden großen Brüder, die ich im Hintergrund habe, die ich dann hole, wenn es hart wird, ist das Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof. Und mittels dieser Maßnahmen sind wir nicht in der Situation, wo wir uns letztendlich hilflos führen gegenüber einer Bundesregierung, die dann das Gesetz ändert, was im Übrigen ja auch demokratisch nur legitim ist. Wenn man demokratische Mehrheiten hat und sie verfassungsgemäß und unionsrechtskonform ausübt, dann kann man das und dann darf man das und dann ist das auch völlig in Ordnung. Gleichwohl ist es hier beim Klimaschutzgesetz und mittels Überschreitung dieser Grenzen geschehen und da wird man sicherlich darauf reagieren müssen.
Du hast gerade den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erwähnt. Das ist, glaube ich, ein guter Moment, mal ins Ausland zu schauen. Nicht nur in Deutschland werden ja erfolgreiche Klimaklagen geführt. Der Verein Klimaseniorinnen hat gegen die Schweiz gewonnen, hat sich zuerst vergeblich durch die Instanzen in der Schweiz, also national, geklagt und wurde da immer wieder abgewiesen und hat dann jetzt vor kurzem, vor einem Monat, glaube ich, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewonnen. Was war denn da die Argumentation und wie hilft denn diese Entscheidung, auch in Deutschland mit unseren Grundrechten jetzt besser zu klagen?
Die Argumentation war ähnlich wie in unseren Verfahren, nur wenn man in so einem deutschen Verfassungswording bleiben würde, dann stellt sie mehr auf die Schutzpflichten ab, die der Staat einzuhalten hat, um die Grundrechte zu schützen. Und das war auch ein Weg, den wir beim Bundesverfassungsgericht ursprünglich ja gewählt hatten. Unsere Argumentation zielte direkt auf die Schutzpflichtenverletzungen. Das hat Karlsruhe nicht mitgemacht, sondern hat diesen von hinten durch die Brust ins Auge Weg gewählt. Straßburg stellt mehr auf die Schutzpflichten ab. Und was aber das eigentlich Überraschende war, ist, dass man gesagt hat, die Individuen, die dort als Beschwerdeführer aufgetreten sind, sind nicht klagebefugt, würden wir sagen, also haben keine ausreichende Opfereigenschaft. Die hat man alle zurückgewiesen, weil man da herausgehoben sein muss aus der Masse, hat aber dann der Beschwerde des Vereins der Klimaseniorinnen, also sozusagen des Umweltverbandes, hat man stattgegeben. Das ist etwas, was Karlsruhe gerade nicht gemacht hat. Es hat die Beschwerden von BUND und dem Solarförderverein zurückgewiesen, weil man gesagt hat, die Verbände haben keine Grundrechte, keine Menschenrechte, sind ja keine Menschen, und hat eben den Beschwerden der Individuen stattgegeben. Und in Straßburg lief es genau andersherum. Die Individuen haben verloren und der Verband hat gewonnen. Und insofern haben wir jetzt eine sehr eigenartige Konstellation, dass wir da sozusagen mit den Klägern hingehen können und dort mit jenen hingehen können, müssen aber erstmal zum Bundesverfassungsgericht gehen, wenn wir auch zum EGMR gehen wollen, um eben dann dort nach Straßburg gehen zu können, wenn wir beim Bundesverfassungsgericht mit Verbandsklägern verloren haben. Also wir haben dort eine etwas zersplitterte Rechtsprechungslinie vorzufinden, die aber gleichwohl zeigt, wie wichtig die Gerichte auch diesen Klimaschutz nehmen und wie ernst sie ihn nehmen und wie man auch wahrscheinlich in Zukunft erwarten kann, dass, wenn sich Regierungen nicht an ausreichenden Klimaschutz und an die gesetzlichen Vorgaben halten, dann die Gerichte intervenieren werden. Und das ist nochmals durch die Verhandlungen auch vor allen Dingen beim EGMR bestätigt worden, denn da zeigte sich, man wollte ihnen stattgeben, man wollte einen Weg zeigen, man wollte dieses handgreiflich zu sehende Defizit im Klimaschutzrecht nicht akzeptieren.
Ich habe in der letzten Folge mit Völkerrechterin Paulina Starsky über das Thema Schwangerschaftsabbruch gesprochen. Und da haben wir auch über die Tatsache gesprochen, dass das Grundgesetz ja völkerrechtsfreundlich ist. Das heißt, das, was jetzt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden hat, hat ja auch einen starken Einfluss auf vielleicht eine kommende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und auf das Grundgesetz. Deswegen glaubst du, dass, wenn man jetzt nochmal klagen würde, dass dann diese anderen Grundrechte, über die wir eben gesprochen haben, das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Leben zum Beispiel, die Berufsfreiheit, dass das dann stärker ins Gewicht fallen würde?
Das kann sein. Vor allen Dingen, wenn wir uns anschauen, dass zukünftige Verfassungsbeschwerden ja vielleicht auch in den Blick nehmen könnten, ob die Klimaschutzmaßnahmen, die Deutschland ergreift, insgesamt ausreichend sind, um das Pariser Abkommen einzuhalten. Und wenn wir jetzt diese Freiheitsdiktion nehmen, die das Bundesverfassungsgericht 2021 gewählt hat, und uns vorstellen, wir befinden uns jetzt im Jahr 2040, wenn wir mal uns geistig vorweg beamen würden ins Jahr 2040, dann versagt diese Argumentation. Weil dann kann man ja schlechterdings nicht sagen, ja, zu viel zukünftiger Klimaschutz wird mich in meinen Freiheiten beeinträchtigen, wenn doch 2045 schon Klimaneutralität herrschen soll und der Staat sagt, ich mache eh nicht mehr. Also sagen, dann ist die Freiheitsbeeinträchtigung, die aus zu viel Klimaschutz zukünftig folgt, wohl nicht so hart darlegbar mehr. Insofern muss man dann, wenn man Erfolg haben will, auf die eigentlichen Grundrechte abstellen und dann wahrscheinlich auf die Schutzpflichten. Und die Schutzpflichten, mit denen hat beim Bundesverfassungsgericht noch nie jemand gewonnen. Das ist ein theoretisches Konstrukt, was den Studenten und Studentinnen eben beigebracht wird. Aber gewonnen hat damit noch niemand, mit Ausnahme, und jetzt eben deine letzte Folge, fürs ungeborene Leben. Da hat man es einmal durchgehen lassen. Aber in Zukunft, in weiterer Zukunft, kann das beim Klimaschutz doch nochmal relevant werden. So höre ich es jedenfalls auch heraus, wenn ich auf Tagungen bin und diesen Vorwurf mache, dass man sich da den Schutzpflichten sozusagen nicht genähert hat und ich das nicht richtig hielt, dass das zukünftig doch nochmal anders werden kann. Aber es ist Spekulation in gewisser Weise.
Es gibt ja auch Initiativen, die noch ein bisschen anders rangehen und anders argumentieren. Es gibt da zwei Stränge sozusagen. Die einen, die sagen, okay, wir nutzen alles, was es im Grundgesetz bereits gibt. Und die anderen sagen, wir müssen hier eventuell das Grundgesetz erweitern. Eine der Ideen sozusagen auf dem ersten Strang, was es schon gibt, ist das ökologische Existenzminimum. Das ist in einer der ersten Klimaklagen entwickelt worden, diese Idee, und lehnt sich an das soziokulturelle Existenzminimum, das zum Beispiel das absolute Minimum des Bürgergelds definiert. Also ganz knapp geht es darum, sich zu fragen oder zu sagen, okay, wie viel Geld braucht ein Mensch, um nicht nur zu überleben, also Kleidung zu haben, Nahrung und so weiter, sondern auch, um am soziokulturellen und politischen Leben teilzuhaben. Und diese Idee gibt es auch im Bereich des Klima- und Umweltschutzes. Was hältst du davon? Und glaubst du, das reicht aus?
Ich finde die Idee erstmal wissenschaftlich, naturwissenschaftlich gesehen, ganz hervorragend. Sie ist ja 2009, glaube ich, entwickelt worden von schwedischen Wissenschaftlern, die dieses Modell der planetaren Belastungsgrenzen entwickelt haben und dann über die Jahre hinweg für insgesamt 9 dieser Belastungsgrenzen, die man aufgezeigt hat, dann auch quantifiziert haben, ob wir die mittlerweile schon überschritten haben. Mit der Gefahr auch, dass bestimmte Kipppunkte bestehen, wenn die erreicht sind, dass wir es dann eigentlich nicht mehr rückgängig machen können. Also wie so ein System, wo wir auf einen bestimmten Zustand hinsteuern und das ist nicht sozusagen quantifizierbar immer gleichmäßig, sondern irgendwann ist der Kipppunkt erreicht und dann kippt es tatsächlich sehr dramatisch. Und diese Kipppunkte oder diese planetarischen Belastungsgrenzen hat man für Systeme wie Klima, wie Ozonbelastungen, wie Biodiversität, wie Versauerung von Gewässern identifiziert und tatsächlich Ende 2023, glaube ich, zuletzt auch festgestellt, dass wir von 6 dieser 9 Belastungsgrenzen tatsächlich schon eine Überschreitung erreicht haben. Und dieses Konzept zeigt aber, dass wir auch vielleicht verfassungsrechtlich ein Defizit haben. Und wir haben das tatsächlich in einer unserer beiden Verfassungsbeschwerden, die wir zur ersten Entscheidung zum Klimaschutz beim Bundesverfassungsgericht eingereicht haben, adressiert, dieses System auch vorgestellt. In Deutschland wird es vor allem durch Christian Kallies, ein Rechtsprofessor der FU Berlin, eben auch sehr gelobt und in den Mittelpunkt gerückt. Und das Bundesverfassungsgericht hat es, ich will mal sagen, es hat es offen gelassen an der Stelle in der Entscheidung 21, indem man gesagt hat, dass, wenn man es so versteht, dass die planetarischen Belastungsgrenzen letztendlich nur das Überleben der Menschen sichern, dann natürlich durch Artikel 2 und durch die Grundgesetze schon gesichert ist, dass das der Fall ist. Aber Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, man kann es auch so verstehen, dass es weiter zu sehen ist, dass auch kulturelle, ein soziales Leben, ein politisches Leben noch möglich sein muss im guten und angemessenen Rahmen. Und wenn man das sieht, dass dann möglicherweise doch ein Defizit besteht. Man hat es offen gelassen, man musste es nicht entscheiden. Aber es zeigt, dass die Verengung der Sichtweise nur auf Klimaschutz natürlich nicht ausreicht und wir uns schon sehr viel in der Vergangenheit Gedanken gemacht hat, wie kann man das umsetzen? Wir haben andere Probleme, zum Beispiel die Biodiversitätskrise. Wie kriegt man die verfassungsrechtlich eigentlich gegriffen, wenn zu wenig zur Verbesserung der Biodiversität getan wird? Geht da wieder diese Freiheitsargumentation? Sagen, was hat die Mücke je für mich getan, so ungefähr? Was hat das mit meiner Freiheit zu tun? Das wird an der Stelle dann schwierig. Muss man da nicht andere Gedanken greifen, um das greifbar zu machen? Oder braucht man nicht tatsächlich, und dafür plädiere ich ganz vehement, ein Grundrecht auf Umweltschutz, ein allgemeines Grundrecht auf Umweltschutz, wo eben derartige Fragen dann adressiert werden können.
Das heißt, du bist Team Grundrecht erweitern, habe ich es richtig verstanden?
Ich bin in beiden Teams. Ich bin sozusagen immer in vielen Teams. Nein, ich bin in beiden Teams. Grundrecht erweitern, natürlich ist der sichere Weg. Und wenn das politisch nicht hinzubekommen ist, dann muss man auch versuchen, einen gerichtlichen Weg zu finden, um diese Probleme zu lösen. Und vielleicht findet man auch Mehrheiten von den 8 Richterinnen und Richtern im Bundesverfassungsgericht, die das genauso sehen, wie man es beim Klimaschutz ja auch schon geschafft hat.
Aber an welcher Stelle würdest du denn sagen, müsste es erweitert werden für ein Grundrecht auf Umweltschutz?
Man könnte es eben im 20a auch machen. Es spricht ja nichts dagegen, dass auch der 20a ein Grundrecht wird, auch wenn er dann etwas deplatziert ist. Wir haben ja nicht nur Grundrechte in den Artikeln 1 bis 19, sondern finden sie auch hinten in den Justizgrundrechten, die hinter Artikel 100 stehen. Also der Ort und an welcher Stelle das konkret steht, ist nicht wichtig, sondern wie es formuliert ist. Und dass man es benötigt, davon bin ich überzeugt, weil wir ansonsten viele zukünftige Probleme, die wir im Umweltschutz sehen, nicht in den Griff bekommen. Also Biodiversität ist das eine, aber auch die ganzen Fragen von Pestizidbelastungen, wo wir nicht unmittelbar den sehr eindeutigen, zu identifizierenden Zusammenhang zwischen dem Essen eines Obstes, was mit Pestiziden belastet ist, und einer späteren Gesundheitsschädigung nachvollziehen können. Auch dort braucht man Regelungen. Wie kann ein Bürger dagegen klagen, dass vielleicht zu viele Pestizide verwendet werden? Es geht nicht. Wir haben mittlerweile jetzt langsam Wege eröffnet, wie wir das für Verbände tun können, im Übrigen auch durch Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof, die wir hier in dieser Kanzlei geführt haben. Da gibt es Wege, aber warum soll der Bürger nicht selber auch dieses Recht haben? Warum soll er darauf angewiesen sein, dass Verbände das für ihn tun? Da gibt es also viele Beispiele, die man wählen könnte, um zu zeigen, dass wir dort substanzielle Defizite ohne ein Grundrecht auf Umweltschutz haben.
Wir haben da gerade schon drüber gesprochen, über diese individuelle Betroffenheit. Wenn ich betroffen bin von zum Beispiel Diskriminierung am Arbeitsplatz, dann kann ich mich dagegen wehren, kann im Zweifel sogar mit einer Verfassungsbeschwerde dagegen vorgehen und dann eventuell eine Gesetzesänderung hervorrufen zum Beispiel. Aber in anderen Ländern gibt es auch die Idee, dass das Individuum quasi im Namen der Natur klagen können. Das geht ja auf Grundlage der deutschen Verfassung nicht.
Nein, man kann sich's fragen, ob es geht, weil wenn man Artikel 20a liest, dann steht ja da drin, der Staat schützt auch in Verantwortung für die zukünftige Generation die Umwelt und die Tiere. Da kann man sich fragen, sind da vielleicht die Individuen die Tiere? Also ist da sozusagen so, ist da quasi die Robbe als solche schon adressiert, hat die Eigenrechte? Kann man sich fragen, aber führt, glaube ich, zu weit. Die meisten sagen, nee, das ist sozusagen die Tiere im Allgemeinen. Da ist der Tierschutz im Allgemeinen, nicht das individuelle Tier gemeint. Das geht tatsächlich nicht mit den Eigenrechten, die wir haben. Und ich bin mir auch nicht sicher, so sympathisch im Ansatz die Idee erstmal klingt, ob sie in der praktischen Wirkung tatsächlich so viele Vorteile hätte. Also da bin ich ein bisschen zurückhaltend, ob ich da Team Eigenrechte jetzt auch bin. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wir haben sehr, sehr weitgehende und ausgeprägte Umweltverbandsklagerechte in Deutschland. Und wenn wir jetzt ich mal sagen würden, der Rhein als Fluss bekommt ein Eigenrecht und dort gäbe es eine materielle Umweltrechtsverletzung, dann könnte aktuell ein Umweltverband für den Rhein vor Gericht klagen. Dann würde der BUND gegen klagen zum Schutz des Rheines. Und wenn der Rhein dann ein Eigenrecht bekommt, dann kann er ja auch nicht alleine vor Gericht gehen, sondern man muss die Person auswählen, die das für ihn tun. Und dann wäre es wahrscheinlich so, dass im Rubrum der Klagestunde hier klagt der Rhein, vertreten durch den BUND gegen zum Schutz seines Rheines. Insofern, ich weiß noch nicht genau, wo der Mehrwert ist in einem rechtlichen System wie dem unseren, wo wir sehr ausgeprägte Verbandsklagerechte haben und wo wir eine sehr, sehr ausgeprägte Verbandskultur haben. Das ist in anderen Ländern, vor allem des globalen Südens, die ja diese Diskussion viel intensiver führen als wir, nicht so. Insofern hat es dort seine sehr konkrete materielle Berechtigung, bei uns eher nicht. Sozusagen, ich orte bei uns die Probleme nicht beim Rechtszugang der Natur zum Gericht ein. Die haben wir auch, weil die Aarhus-Konvention unzureichend umgesetzt worden ist für die Verbände. Aber wenn man Deutschland endlich mal in die Lage versetzt, dass es die Aarhus-Konvention, die es vor 26 Jahren unterschrieben hat, endlich mal vollständig umsetzen würde, dann haben die Verbände, und es sind über 100, die in Deutschland klagen können, tatsächlich umfassende Rechte zum Schutz der Natur. Und da braucht es vielleicht des Eigenrechtskonzepts nicht mehr.
Wenn man sich anschaut, woher die meisten Treibhausgase kommen, kommt man eigentlich recht schnell bei den großen Autoöl- und Erdgaskonzernen raus. Und das treibt mich persönlich auch immer um die Frage, gibt es nicht die Möglichkeit, auch Unternehmen auf Basis der Grundrechte zu verpflichten? Also kann ich zum Beispiel direkt gegen Shell oder Audi klagen?
Als das Bundesverfassungsgericht im April 2021 seine Klimaschutzentscheidung veröffentlicht hat, war natürlich ganz schnell bei uns hier im Team und in meinen Gedanken, was folgt daraus? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für andere Akteure? Und wir haben sofort zwei Akteure in den Blick genommen, zwei Gruppen von Akteuren. Das eine sind die Bundesländer. Müssen die nicht auch alle ein Landesklimaschutzgesetz haben, damit im föderalen Staat der Klimaschutz überhaupt funktioniert? Das letztendlich harmoniert mit dem Bundesklimaschutzgesetz, war die eine Gruppe. Und das zweite war, ist das auf Unternehmen übertragbar? Und wir sind dann mit drei Verfahren gegen Unternehmen vorgegangen, und zwar gegen Mercedes-Benz, BMW und der Wintershall, ein großer Öl- und Gaskonzern. Und die Kanzlei von Roda Verheyen ist neben uns, mit uns, wir arbeiten da eng auch zusammen, gegen Volkswagen vorgegangen. Also wir haben das versucht zu adressieren, sind vor die Zivilgerichte gegangen, und Petitum war bei uns tatsächlich sehr zentral, dass die Unternehmen mittelbar an die Grundrechte gebunden sind. Diese mittelbare Drittwirkung der Grundrechte haben wir dort abgeleitet und haben gesagt, diese Unternehmen müssen ebenfalls verpflichtet sein, sich auf einen Paris-konformen Pfad zu begeben und dürfen das nicht nur auf ihrer Internetseite so als, ja, nehme ich mir mal vor, aber halte ich vielleicht auch nicht ein, raufschreiben, sondern müssen rechtliche Verpflichtungen daraus haben. Und das sind sicherlich sehr sportliche Verfahren und sehr schwierig zu gewinnende Verfahren, aber wenn wir das Verfahren beim Bundesverfassungsgericht 2021 nicht geführt hätten, dann hätten wir es auch nie gewonnen und die waren genauso schwer zu gewinnen. Will damit sagen, dass wir bisher in allen Instanzen zurückgewiesen worden sind mit diesen Art von Klagen. Heißt noch nicht, dass wir sie nicht beim Bundesgerichtshof gewinnen können, denn da sind BMW und Mercedes aktuell anhängig. Also die hängen beim Bundesgerichtshof aktuell und wir sind gespannt, wie das dort ausgeht und sind dann gespannt, ob diese Frage der Drittwirkung der Grundrechte hier tatsächlich zum Erfolg führt. Roda Verheyen, die Kollegin aus Hamburg, die es schon erwähnt hat, hat es mehr auf die Menschenrechte im Allgemeinen und auf die Sorgfaltspflichten gestützt. Also man kann da auch andere gedankliche Wege wählen, die genauso interessant sind.
Der Untertitel des Tagesspiegelartikels, den ich eingangs schon mal zitiert hatte, lautet: Wie Remo Klinger die Bundesregierung vor sich hertreibt, können wir erwarten, dass du klagen wirst gegen das neue entkernte Klimaschutzgesetz?
Dass wir uns darüber Gedanken machen, ist wahrscheinlich keine große Überraschung. Noch am 17. Mai, als der Bundesrat keinen Einspruch gegen das Gesetz einlegte, habe ich sofort an dem Tag noch einen 20-seitigen Brief an den Bundespräsidenten gerichtet mit kurz und knackig formulierten Gründen, warum ich das für verfassungswidrig halte und ihn aufgefordert habe, dieses Gesetz nicht auszufertigen. Herr Steinmeier ist bisher, glaube ich, neben Herrn Gauck der einzige Bundespräsident, der bisher es nicht getan hat, ein Gesetz nicht auszufertigen. Alle anderen haben es irgendwie mindestens einmal getan. Wir wissen nicht, welche Erfolgsaussichten das hat, dass die relativ gering sind beim Bundespräsidenten. Das wissen wir aus dieser rein statistischen Berechnung heraus. Aber mittlerweile haben wir göttlichen Beistand, denn ein Schreiben von, glaube ich, über 100 Bischöfen und katholischen Würdenträgern hat sich auf meinen Brief berufen und auch den Bundespräsidenten aufgefordert, das Gesetz nicht auszufertigen. Das Gesetz ist bisher noch nicht im Bundesgesetzblatt erschienen, obwohl andere Gesetze, die an dem Tag vom Bundesrat verhandelt worden sind, fast durchgängig alle schon im Bundesgesetzblatt stehen. Insofern hoffen wir da auf eine intensive Prüfung und wenn die abgeschlossen ist und es doch im Bundesgesetzblatt stehen, dann werden wir wohl abschließend darüber befinden müssen, wie wir damit umgehen.
Remo Klinger, vielen Dank.
Herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
Das war Remo Klinger, Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit Fokus auf Klima- und Umweltklagen. Ich gehe aus dem Gespräch mit gemischten Gefühlen raus, denn obwohl das Grundgesetz verschiedene Möglichkeiten bietet, für mehr Klimaschutz zu klagen, hängt es am Ende natürlich an der Politik, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Gerichte können keine Klimaschutzprogramme schreiben, die wir so dringend brauchen. Sie können nur sagen, ihr macht zu wenig. Inhaltlich sind mir diese drei Punkte im Gedächtnis geblieben. Erstens, für seine Grundrechte klagen kann nur, wer selbst gegenwärtig und direkt betroffen ist. Deshalb ist es so schwierig, beim Bundesverfassungsgericht für besseren Klimaschutz zu klagen. Denn viele der Auswirkungen liegen in der unbestimmten Zukunft. Es ist zum Beispiel schwierig, in der Gegenwart nachzuweisen, dass der Klimawandel zu mehr Regen und damit zu einer Flut führen wird, die schließlich mein Haus zerstört. Zudem ist es oft nicht leicht zu belegen, dass Menschen von bestimmten Umweltproblemen tatsächlich betroffen sind oder sein werden. Zweitens. Mit der Entscheidung von 2021 hat das Bundesverfassungsgericht ein bahnbrechendes Urteil für den Klima- und Umweltschutz gesprochen. Das neue Element? Trotz des weiten Spielraums der Politik sagt das Gericht, ihr könnt nicht sehenden Auges die Freiheit der zukünftigen Generationen einschränken, die dann den Klimaschutz ausbaden müssen, den ihr heute nicht macht. Das ist das Konstrukt der intertemporalen Freiheit. Drittens. Umweltorganisationen wollen auch Unternehmen für ihren Anteil am Klimawandel zur Verantwortung ziehen. Dafür greifen sie auf die sogenannte mittelbare Drittwirkung der Grundrechte zurück. Demnach müssen auch private Akteure ähnlich wie der Staat Grundrechte einhalten. Am Bundesgerichtshof laufen aktuell Verfahren gegen BMW und Mercedes. Damit sind wir am Ende unserer 7. Folge angekommen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns doch eine Mail an grundgesetzlich@freiheitsrechte.org. Bis bald.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. Der Podcast.